Ich begrüße euch im Namen unseres Herrn Jesus, der sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat und auferstanden ist, damit wir ewiges Leben haben können. Es ist heute wieder keine normale Predigt, sondern eine Bibelarbeit im Rahmen auch unserer Bibelstunden, damit ihr alle auch etwas davon habt. Das Thema jetzt Heilssicherheit oder Bewahrung. Es geht um die Frage, ob ein Christ noch verloren gehen kann. Dieses Thema ist unter bibelorientierten, bibelgläubigen Christen umstritten. Sie sehen das nicht alle gleich. Mir ist wichtig, erstens, dass wir offen sind füreinander, wenn wir unsere Erkenntnis nicht immer gleich ist, dass wir uns stehen lassen und nicht gleich sage, der andere ist nicht bibeltreu. Und zweitens, dass wir versuchen, unsere Systembrille so weit wie möglich abzulegen. Und darauf werde ich sicher mal hinweisen, auch zwischendurch. Aber das gilt eben auch für mich. Ich bin sehr vorsichtig zu sagen, der andere macht Eisegese. Das heißt, er legt das in den Text hinein, statt dass er aus dem Text das herausnimmt. Aber es ist mir wichtig, dass wir alle, egal von welcher christlichen Kultur wir auch kommen, dass wir das Anliegen haben, dass wir die Bibel möglichst in ihrem eigenen Kontext versuchen zu verstehen. Denn nicht meine Meinung gilt schlussendlich über die Bibel, sondern Gottes Wort. Er hat sich gebunden an sein Wort, nicht an meine Meinung oder meine theologische Erkenntnis. Und wenn wir das erkennen, dann macht uns das auch ein bisschen demütig und auch toleranter in dem Sinn miteinander im Umgang. Das möchte ich einfach vorhersagen. Meine Überzeugung ist, dass die biblische Spannbreite liegt zwischen Bewahrung und Ausharren im Glauben. Ich werde deswegen auf diese Themen zurückkommen, aber zuerst geht es um die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils. Man nennt das ewige Heilssicherheit. Ich werde also zuerst auf diese Begründung eingehen, schauen, was sagt die Bibel. Und es ist mein Anliegen, vor allem die Bibel reden lassen. Könnt euch dann ja selbst ein Urteil bilden aufgrund der Bibelworte. Und dann das Thema Bewahrung im Glauben und drittens Ausharren im Glauben. Ich möchte hier nochmals hinweisen auf meinen Vortrag am 6. Februar zum Thema Heilssicherheit. Es wäre gut, den nochmal zu hören, die Präsentation nochmals anzuschauen, die Bibelverse nochmals anzuschauen. Das ist die Grundlage auch für jetzt, die Heilsgewissheit. Ewige Heilssicherheit ist was anderes als Heilsgewissheit. Heilsgewissheit bedeutet, ich weiß, ich bin gerettet. Wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in den Himmel. Das ist Heilsgewissheit. Ewige Heilssicherheit, darunter versteht man, wenn ich einmal Christ geworden bin, echt, dann werde ich nie mehr nicht Christ werden. Egal wie. Ich werde immer Christ bleiben. Also verstehen wir jetzt. Einfach, dass wir uns verstehen, worum es geht. Es geht jetzt um den zweiten Punkt. Das andere habe ich letztes Mal behandelt. Also ist man einmal gerettet, ist man dann für immer sicher. Egal, könnte ich jetzt im Extremfall sagen, auch wenn ich in der Sünde lebe. Ich bin ja gerettet, aber verloren gehen kann ich nicht mehr. Meines Erachtens ist diese Lehre eine logische Folge von der doppelten Vorherbestimmung, von der Prädestinationslehre in diesem Sinn. Wenn man sagt, Gott hat von Ewigkeit die einen für den Himmel bestimmt und die anderen für die Hölle, auch darüber habe ich gesprochen, ich glaube es war am 17. Januar, kann man auch nochmals nachhören über die Erwählung. Wenn man so davon ausgeht, sagt Gott hat, sagen wir mal, diese Seite für den Himmel bestimmt, diese Seite für die Hölle, dann wird Gott ja auch dafür sorgen, dass man zum Glauben kommt. Und wenn man dann gläubig geworden ist, ist da eine Bestätigung der Vorherbestimmung. Und dann wird man das Heil auch nicht mehr verlieren, weil der Mann von Gott vorherbestimmt ist von Ewigkeit. Und dann wird immer wieder gesagt, wenn man davon ausgeht, dass ein Christ das Heil noch verlieren kann, dann könne man keine Heilsgewissheit haben. Weil man ja immer Angst haben müsste, man könnte ja das Heil doch wieder verlieren. Nun, nochmals, ich bin letztes Mal auf das Thema oder am 6. Februar auf das Thema Heilsgewissheit eingegangen. Heute die Frage, was sagt die Bibel? Besonders das Neue Testament dazu. Es wäre ein anderer Vortrag, den werde ich jetzt da nicht halten, habe ich anderswo gehalten zum Thema im Alten Testament. Wäre auch nochmal gut, aber das lassen wir jetzt. Zum Ersten, die Begründung der ewigen Heilssicherheit. Charles Ryrie hat ein Buch geschrieben, das insgesamt sehr hilfreich ist, beim CLV Verlag erschienen, die Bibel verstehen. Er schreibt, ewige Sicherheit der Gläubigen versteht er, also als Werk, das darauf beruht, Zitat, dass die Gabe des Heils ein Gnadengeschenk ist und niemals verloren gehen kann. Doherty hat ein Buch geschrieben zum Thema biblische Lehre Kindern erklärt, schreibt dort, sie die allgemeine, achtet gut auf die Argumentation, die allgemeine Lehre der Schrift lautet, ein Christ kann seine Erlösung nicht mehr verlieren. Wenn ein Vers das Gegenteil zu lehren scheint, muss das ein Irrtum sein. Also wenn er das Gegenteil zu lehren scheint, dann muss das ein Irrtum sein, weil ich ja weiß, was die Bibel lehren kann und was sie nicht lehren kann. Alle, die so denken, müssen jetzt nicht mehr aufpassen, sondern können ruhig schlafen. Sie wissen ja schon, was biblisch richtig ist. Vielleicht, schreibt er weiter, verstehen wir die Lehre dieses Verses nicht ganz. Wir wissen aber auf jeden Fall, was er nicht lehrt und nicht lehren kann. Punkt. Zitat Ende. Gibt ein Buch, das ist letztes Jahr im Herbst erschienen oder im Spätsommer, von Schweigert, Verlierbarkeit und Unverlierbarkeit des Heils. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, ich habe hier nur die Überschriften, ein Teil der Überschriften zitiert. Alles Gründe, warum ein Christ anscheinend das Heil nicht mehr verlieren kann. Könntest du gerne ruhig anschauen. Weitere Gründe, wenn man schon nur die Überschriften anschaut, meine ich, das sind alles rationalistische Überschriften. Und wenn man dann noch das Deckblatt anschaut, dann heißt es dort, der Autor geht mit der richtigen Hermeneutik und einer haarscharfen Logik ans Werk. Nun, was ist die richtige Hermeneutik? In diesem Fall heißt es, die richtige Hermeneutik, die Bibel zu lesen, ist vorauszusetzen, dass sie lehrt, dass man als Christ das Heil nicht mehr verlieren kann. Und dann kann die Schrift das eben nicht lehren, weil sie es nicht kann, weil sie das Gegenteil sagt. Mir ist wichtig, dass wir die biblischen Aussagen jeweils im Kontext der eigenen Schrift, der Argumentation, aber auch im gesamten biblischen Kontext beachten. Und da gibt es natürlich Themen, wie sagen wir die Vorherbestimmung, die in einer gewissen Spannung stehen. Und ich glaube, diese Spannung müssen wir auch durchaus aushalten, ohne jetzt Bibelverse gleich in unser System hineinpressen. Denn die ewige Heilssicherheit wird oft begründet mit Johannes 10, Vers 27 bis 29, im ganzen Kapitel 10 im Johannesevangelium geht es von Vers 1 darum, dass Jesus der gute Hirte ist, dass seine Schafe auf seine Stimme hören und ihm folgen. Und dann lesen wir ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich habe hier bewusst übersetzt mit rauben, denn das ist etwa die wörtliche Übersetzung von Harpazo. Mein Vater heißt weiter, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Rauben, Harpazo ist das gleiche Wort, das Paulus verwendet für unsere Entrückung. Bei der Wiederkunft Jesu, dann werden wir entrückt, weggeraubt sozusagen. Hier ist das aber ein Bild vom Wolf, eine Sprache vom Wolf. Darauf bezieht sich Jesus. Das Schaf, das geschützt ist beim Hirten vor dem Wolf, das ist das Thema. Es geht hier nicht darum, ob ich mich von Jesus entfernen kann, ja oder nein. Sondern Jesus sagt, bei ihm sind wir vor Gefahren von außen, auch Anfechtungen, sicher. Also immer schauen, worum geht's nicht. Jesus sagt, dass der gute Hirte, zum Beispiel Matthäus 18 ab Vers 11, dass der gute Hirte, der ein Schaf verloren hat, die 199 da stehen lässt und das eine sucht. Aber was ist, wenn das eine sich nicht finden lassen will? Wird das dann gezwungen, wieder mitzukommen? Darauf geht Jesus ein ab Vers 15 bis 17 besonders, wenn dein Bruder in Sünde fällt. Jesus zeigt dort, wie man damit umgehen soll. Komm nochmals darauf zurück. Paulus schreibt in Römer 8 in den letzten zwei Versen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Können wir uns selbst auch nicht scheiden? Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Auf das Thema gehe ich dann am Schluss noch ein. Bleibt in meiner Liebe. Jetzt können wir einige Stellen aus dem Galaterbrief zitieren. Ich gehe jetzt nur kurz auf zwei Abschnitte ein. Auf Galater 6, 6 bis 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, schreibt Paulus den Gläubigen in den Gemeinden von Galatien, die er auf der ersten Missionsreise gegründet hat. Und der Brief ist nach meiner Datierung bald anschließend geschrieben, der erste Paulusbrief mit einem sehr scharfen Ton. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Kapitel 3, Vers 3 hatte Paulus geschrieben, ihr habt im Geist begonnen und wollt nun im Fleisch enden. Ihr habt im Geist begonnen und wollt nun im Fleisch enden. Und Kapitel 5, Vers 4 schreibt er, ihr seid dann von Christus getrennt und aus der Gnade gefallen. Was Schweigert sagt, was nicht möglich ist, ist für Paulus offenbar möglich. Ihr seid dann aus der Gnade gefallen und endet im Fleisch. Und dann warnt Paulus in Kapitel 5 ab Vers 16 im Galaterbrief, wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einander voneinander verzehrt werdet. Ja. Eine Mahnung vielleicht auch an uns. Ich aber sage, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. So und so, auf gehe ich nicht jetzt weiter ein. In meinem Buch Biblische Glaubenslehre unter dem Thema Sünde habe ich da viele Werke des Fleisches oder Sünden aufgeführt. Kann man dort nachlesen, was das Neue Testament als Werke des Fleisches, als Sünde bezeichnet. Paulus sagt, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorhersagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Nicht meine Aussage. Die vom Apostel Paulus. Die so etwas tun, die darin leben, werden Gottes Reich nicht erben. Römer 8, Vers 13. Dort schreibt Paulus, wenn ihr nach dem Fleisch, das heißt weiter in der Sünde lebt, nicht wenn ihr einmal sündigt und Vergebung empfangt. Das ist was anderes, ein ganz anderes Thema. Aber wenn ihr in der Sünde lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Sterben kann hier kaum gemeint sein, ihr werdet leiblich, physisch sterben. Alle sterben physisch, es sei denn, dass Jesus vorher wiederkommt. Ansonsten sterben alle physisch. Nun, was sagt Schweigert dazu? Er schreibt auf Seite 106, Vers 13 zeigt dann, er hat auch vorher ausgeschlossen, sagt, er kann ja das und das, könnte man so verstehen, aber es kann er ja nicht lehren, weil wir wissen, dass er das nicht lehrt. Die Verlierbarkeit des Heils. Vers 13 zeigt dann die Konsequenzen für die Qualität eines Lebens auf. Wenn jemand, der das Heil hat, gemäß dem Fleisch lebt, ist er tot. Er hat kein geistliches Leben. Er war nie Christ. Er wird nicht sterben, sondern er ist jetzt schon tot. Er war immer tot. Nun, ich weiß nicht, ob er Griechisch kennt. Man kann die Bibel auch richtig lesen, wenn man deutsche Sprachen hat, deutsche Übersetzungen. Aber man muss nur genau lesen, was da steht. Ihr werdet sterben, nicht ihr seid tot. Und im Griechischen heißt meleste apodneskein. Apodneska ist ein Infinitiv Präsens, bringt die Dauer zum Ausdruck, heißt allmählich, fortwährend. Und meleste weist ganz klar in die Zukunft, nicht in die Gegenwart. Also ist von daher ein sehr deutlicher Ausdruck, meine ich, im Griechischen. Ihr werdet allmählich geistlich sterben, wenn ihr, die ihr die Gnade angenommen habt, wieder zurückfällt in die Sünde. Zum Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ja nicht immer ganz einfach und diese Aussagen können auch in die falschen Ohren kommen. Leute, die schon immer deprimiert waren und Angst hatten, sie würden das Heil verlieren oder hätten den Heiligen Geist gelästert. Da muss man immer aufpassen, auch ich als Verkündiger, dass ich nicht auf der anderen Seite dann extrem werde und die dann noch weiter runterdrücke. Ich habe immer wieder auch Reaktionen auf solche Vorträge per E-Mail bekommen und deswegen betone ich das jetzt, wenn das jemand wieder im Internet hört. Es geht, also ich sage dann immer, wenn du das Bedürfnis hast, zu Jesus zurückzukommen, dann hast du ganz sicher nicht die Todsünde begangen. Dann hast du ganz sicher nicht den Heiligen Geist gelästert, sonst hättest du das Bedürfnis, nicht zu Jesus zurückzukommen. Aber Leute, die in Depressionen leben oder veranlagt sind, depressiv zu sein, die neigen sehr schnell zu solcher Interpretation. Aber lesen wir Hebräer 6 von 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, geschmeckt heißt hier nicht schweizerisch gerochen, sondern geschmeckt heißt, hat sie gegessen und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Werk Gottes und die Kraft des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Umkehr zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Deutliche Worte. Und doch achten wir darauf, dass der Autor dann immer auch gleich die Empfänger mit eins bezieht und in Vers 6, dann Vers 9 dann schreibt, obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Vers 10 ist eine, Kapitel 10, Vers 27 weiter ist eine Parallele dazu. Vers 28 und 29 zitiere ich. Hat jemand das Gesetz des Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Das galt in Israel, im Bundesvolk. Nicht für die Heiden, die das nie angenommen hatten. Und da schreibt er weiter, wie viel schlimme Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmälert. Dann wiederum Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die im Glauben bleiben. So würde ich hier sinngemäß übersetzen. Die im Glauben bleiben und die Seele erretten. Wir weichen ja nicht zurück. Das soll sein. Wir wollen ja nicht Christen werden. Wir wollen ja mit Jesus leben. Wir wissen ja, was er uns geschenkt hat. Das ewige Leben, die Heilsgewissen und so weiter. Nun, was sagt Doherty zu solchen Versen? Er sagt, solche Verse in der Bibel zeigen, dass jemand der Lösung sehr nahe kommen kann, aber dass die Person keine echten Christen sind oder waren oder gewesen sind. Schaut nochmals. Die wir Anteilhaber des Geistes geworden sind, die durch das Blut des Bundes geheiligt worden sind, sind keine Christen. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass das nicht Christen sind, dass man Anteilhaber des Heiligen Geistes werden kann, ohne Christ zu werden. Paulus schreibt Römer 8, Vers 9, wer den Geist Christi hat, der ist sein. Wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Also muss ich mir auch sagen, schauen wir einfach, dass wir unsere Systembrille möglichst immer wieder ablegen, wenn wir die Bibel lesen. Und schauen, was sagt die Bibel im Zusammenhang. Ich hatte vorher auf Matthäus 18 hingewiesen, auf den Hirten, der das Schaf sucht. Und Jesus sagt ab Vers 15, wenn dein Bruder in Sünde fällt, und er will nicht hören, auch nicht auf die Gemeinde, sei er für dich wie der Heide, wörtlich heißt der Heidnische, noch ein bisschen stärker meine ich, also der nicht zum Volk Gottes gehört und der Zöllner. Jesus hat natürlich mit Sündern zusammen gegessen, aber hat ihnen das Evangelium verkündigt und gesagt, sündig nicht weiter. Paulus betont, unter anderem Galater 3, Vers 4, dass man vergeblich zum Glauben kommen kann. Vers 3 hatte ich zitiert, wo Paulus sagt, dann seid ihr aus der Gnade gefallen, dann seid ihr von Christus getrennt worden. Oder sei es denn, dass ihr vergeblich, umsonst, nicht gratis, sondern umsonst, vergeblich zum Glauben gekommen seid. Und Jesus warnt seine Nachfolger vor der Hölle, griechisch Gehenna, Gehinnom, hebräisch, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wenn dein Auge dich verführt, sagt Jesus, dein rechtes Auge, reiß es aus. Das heißt, wende dich konsequent von der Sünde ab. Sonst pass auf, sonst könntest du, muss man einfach sagen, sonst könntest du in der Hölle landen. Also ich kann das nicht anders verstehen, auch wenn ich es vielleicht gerne anders verstehen wollte. Paulus schreibt im 1. Timotheus 1, Vers 19 und 20 von denen, die das gute Gewissen und den Glauben von sich stoßen und im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Paulus schreibt, die habe ich dem Satan übergeben. Das ist eine gewisse Parallele zum 1. Korinther 5, Vers 5. Dort geht es darum, dass man Leute, die sich Brüder nennen, in der Gemeinde sind und der Sünde verharren, dass man die ausschließen soll. Und weiter im 2. Timotheus 2, Vers 18 schreibt Paulus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Und weil Paulus davon überzeugt ist, dass das eben möglich ist, betont er im Philipper 2, Vers 3, 12, 13, dass wir der Rettung bewirken sollen mit Furcht und Zittern, denn dann kommt die Begründung, was für uns eigentlich ein Widerspruch ist, oder ein Gegensatz besser gesagt, ist für Paulus kein Gegensatz. Bewirkt eure Erlösung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Gott ist es und wir sollen es tun. Gott tut das durch uns. Zum Zweiten, die Bewahrung im Glauben. Leute, die in der Angst leben, Depression und so weiter, ist wichtig, dass man ihnen nicht mit Moralpredigen kommt, sagt, pass auf, du verlierst das Heil oder du solltest nur richtig glauben, dann ging es dir besser. Das ist total falsch. Fehl am Platz. Wir drücken sie einfach weiter runter. Ihnen sollten wir mit biblischen Verheißungen begegnen. Es gibt so viele. Ich werde jetzt nur ein paar weitergeben. Es gibt so viele Verheißungen von Jesus, von Paulus und so weiter. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 6, 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, der Wille des Vaters, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es am letzten Tag auferwecke. Es ist Gottes Wille, dass wir nicht verloren gehen. Und niemand, sagt Jesus, kann sie meine Schafe aus meiner Hand rauben und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Wo haben wir Schutz? Bei Jesus. Jakobus schreibt, flieht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Flieht dem Teufel, naht euch zu Gott. Niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Auch im hohen priesterlichen Gebet betet Jesus für diejenigen, die ihm nachfolgen. Und Vers 15 sagt er, ich bitte nicht, dass du sie, Gott, uns, aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und auch Paulus ist überzeugt, Philipper 1, Vers 6, dass Gott, der in den Gläubigen das gute Werk angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Und im 2. Timotheus 1, Vers 12 schreibt er, ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er imstande ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Nicht ich. Nein, er, der mich berufen hat, er will mich bewahren. Er kann das auch. Er wird das auch tun, wenn ich ihm folge. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und auch Petrus betont, Gott hat uns durch Jesus Christus, durch seine Auferstehung, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unbefleckten Erbteil, das im Himmel aufbewahrt wird, die wir jetzt im Glauben bewahrt werden. Wir werden im Glauben bewahrt, während unsere Erlösung im Himmel aufbewahrt wird. Beide Seiten sind wichtig, dass sie bewahrt werden. Im 1. Petrus 5, Vers 10 lesen wir denn, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Und im 1. und 2. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, treu ist der, der euch berufen hat, treu ist der Herr, er wird euch befestigen und vor dem Bösen bewahren. Er wird das tun. Und gleichzeitig sollen wir ausharren im Glauben. Die Bibel spricht davon, das Neue Testament besonders, dass wir ausharren sollen oder im Glauben bleiben. Das Wort ausharren, das wird manchmal übersetzt mit geduldig sein, ist vielleicht aber ein bisschen missverständlich, weil wenn wir geduldig sind, dann sind wir vielleicht passiv. Aber das griechische Wort hypomeno heißt nichts anderes als darunter bleiben. Bleiben im Glauben und darunter bleiben. Wir haben hier das Bild von einem Soldaten, der unter dem Schild bleibt und kämpft, bis der Sieg errungen ist. Er bleibt unter dem Schild, hier das Schild des Glaubens, darunter bleiben. Und was sagt Jesus in der Endzeitrede, Matthäus 24, 12, 13? Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber bis ans Ende Haus hat, darunter bleibt, der wird errettet werden. In der Offenbarung, den Sendschreiben, lesen wir, Kapitel 2 an die Epheser gerichtet, Kapitel 2, Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist und kehre um und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, so komme ich, spricht der Herr Jesus, zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht umkehrst. Und der Hebräerbrief mahnt, Kapitel 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand Gott schauen wird. Irrt euch nicht, schreibt Paulus, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch Verderben sät, wird Verderben ernten. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand Gott schauen wird. Römer 8, 13 hatte ich schon hingewiesen, wo Paulus an die Gläubigen in Rom schreibt, vorher geht es darum, dass wir durch Jesus Christus gerechtfertigt worden sind, umsonst, also im Sinn von Geschenkweise, es ist ein Geschenk. Und dann kommen die Ermahnungen auch dementsprechend zu leben. Wenn ihr aber in der Sünde weiterhin lebt, dauerhaft lebt, werdet ihr geistlich sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, Handlungen des Leibes sind hier die sündhaften Handlungen durch unseren Leib, so werdet ihr leben. Oder Offenbarung 3, Vers 2, werde wach und stärke das Übrige, was sterben will, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor meinem Gott. Und am Schluss nochmals Hebräer 10, diesmal ab Vers 35, 36 und 39. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ausharren, darunter bleiben, unter dem Schild des Glaubens, habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die im Glauben bleiben zur Errettung der Seele. Wir wollen uns auf das Letzte konzentrieren. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Nein, wir haben das Ziel vor Augen. Denken wir an den Schluss vom 1. Korintherbrief. Ich war vor ein paar Wochen in Griechenland, unter anderem Olympia bei den Olympischen Spielen. Paulus sagt, ich laufe wie einer, der den Siegeskranz erreichen will und lege ab, was stört. Wie der Athlet, der Sportler, der auf manche Nachspeise verzichtet, weil das ein Hindernis wäre. So lesen wir auch in Hebräer 12. Legt ab die Sünde, die euch umstricken will. Legt sie ab. Lauft mit Christus. Das Ziel vor Augen habend. Da müssen wir doch keine Angst haben, dass wir das Ziel verlieren. Dass wir verloren gehen könnten. Wenn wir mit Christus leben. Aber, muss gleichzeitig sagen, wenn wir mit der Sünde spielen, dann gelten uns diese Warnungen. Ich komme zum Schluss. Wir haben gehört, was die Lehre von der ewigen Heilssicherheit bedeutet, wie sie die sich begründet. Und ich möchte nochmals auf ein seelsorgerliches Problem, das daraus entstehen kann, hinweisen. Das kann ich auf erster Hand weitergeben. Ich sage natürlich keinen Namen, das war auch E-Mail-Seelsorge mit einer Person, die schrieb mir, ich war Christ. Und wann lebte dann der Sünde? War kein Christ mehr. Und nun bin ich wieder Christ. Aber es kann gar nicht sein, weil ein Christ nicht mehr verloren gehen kann. Also war ich nie Christ. Das ist das Problem, dass man sein System im Kopf hat und sagt, so ist es, statt sich an biblische Verheißungen zu klammern. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das gilt, ob wir mal Christ waren und dann der Sünde lieben oder ob wir noch nie Christ waren. Wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dich nicht hinausstoßen. Und wir haben so viele Verheißungen in der Bibel, wo Gott verheißt, wo Jesus verheißt, dass er uns bewahren wird. Er ist treu. Wir dürfen ihm vertrauen, aber wir sind auch aufgefordert, im Glauben zu verharren, auszuharren, unter dem Schild des Glaubens zu bleiben, zu kämpfen, gegen die Sünde zu kämpfen, wissend, dass Jesus die Sünde längst besiegt hat, dass Satan längst vom Thron gestürzt ist. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Ist aber ein besiegter Löwe, der an der Kette ist und nur einen gewissen Spielraum hat. Nahen wir uns ihm nicht? Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir beten. Herr Jesus, dein Erlösungswerk ist vollkommen, großartig. Und wir dürfen das einfach im Glauben annehmen als Geschenk, nicht aus guten Werken, lesen wir in der Bibel, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und du schenkst uns auch das Ausharren, die Bewahrung im Glauben. Und ich bitte dich, dass du wirkst, dass wir die ähnlicher werden, schon hier auf Erden, dass wir viel Frucht bringen können für die Ewigkeit und dass die Werke des Fleisches auch in unserem Leben schwinden, weil du sie besiegt hast, weil du Satan besiegt hast, dass die Frucht des Geistes immer sichtbarer wird, durch mich, durch uns alle. Amen.
Wir schlagen nun das Lied auf, 340 noch, und singen es gemeinsam. Es sind zwei Strophen.